Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Den Predigttext haben Sie eben als Evangeliumslesung gehört. Und jetzt müssen Sie ein bisschen tapfer sein und Geduld haben. Denn es wird etwas theoretisch. Wir müssen uns ein paar Takte lang über Gerechtigkeit unterhalten. Aber das Nachdenken über Gerechtigkeit kommt bei diesem Text über die Arbeiter im Weinberg eigentlich von selbst. Wenn man ihn hört, dann kommt man sofort ins Grübeln. Auf den ersten Blick ist das Verhalten des Weinbergbesitzers, obwohl er sagt, ich will euch geben, was recht ist, eigentlich ungerecht. Diejenigen, die viele Stunden, 11 oder 12 Stunden in der Hitze des Tages gearbeitet haben und alle, die später kommen, bis hin zu denjenigen, die nur eine einzige Stunde am kühlen Abend in der Weinlese tätig waren, alle erhalten denselben Lohn. Das ist ungerecht auf den ersten Blick. Aber wenn man dann nicht die Bibel zuklappt, sondern ein bisschen nachdenkt, dann steigen Fragen auf. Ist es nicht eigentlich doch gerecht, wenn alle das Gleiche bekommen? Ist denn Gerechtigkeit nicht Gleichheit? Gleicher Lohn für alle, wäre das nicht gerecht? Jeder bekommt dasselbe und jede natürlich auch. Das wäre doch gerecht. Beispiele. Stellen Sie sich vor, der Strom wird knapp, alle bekommen dieselbe Menge zugeteilt. Diejenige, die einen durchschnittlichen Verbrauch hat, die gleiche Menge wie derjenige, der aus medizinischen Gründen verbrauchsintensive Geräte benötigt. Beide dieselbe Menge. Ja, gerecht ist das eigentlich nicht. Oder ist es gerecht, wenn beim Verteilen von Kleidern jeder und jede dieselbe Stoffmenge bekommt? Egal, ob er 2 Meter groß und sehr korpulent oder ob sie 1,60 Meter und schlank ist. Und wir merken, Gerechtigkeit ist nicht einfach Gleichheit. Irgendwie muss ein gerechter Zustand an den Bedürfnissen orientiert sein und die Bedürfnisse sind nicht gleich. Und es wäre auch nicht gerecht, wenn ein unbescholtener Bürger und ein Betrüger gleich behandelt würden und beide 2 Jahre Haft ohne Bewährung erhalten. Wir erwarten vielmehr, dass berücksichtigt wird, ob sie etwas verbrochen haben oder nicht. Gerechtigkeit ist nicht Gleichheit oder jedenfalls ist nicht Gleichheit ohne weiteres. Durchschnittlicherweise fordern wir, und jetzt näher am Gleichnis, in gesellschaftlichen Debatten auch nicht einfach gleichen Lohn für alle, sondern gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Und wenn wir ein gleiches Grundeinkommen für alle fordern, dann ist das gerade keine Bezahlung für geleistete Arbeit, sondern unabhängig von einer Leistung und heißt genau darum bedingungsloses Grundeinkommen. Hier im Gleichnis geht es aber ganz offensichtlich um die Bezahlung von geleisteter Arbeit. Und da sollte doch eigentlich gelten, dass der Lohn sich nach der unterschiedlichen Leistung richtet und unterschiedlich sein muss. Gerechtigkeit ist also nicht einfach Gleichheit, sondern Gerechtigkeit ist Gleichheit unter den Bedingungen von Ungleichheit. Das können die Studierenden unter Ihnen jetzt aufschreiben und schwarz und weiß nach Hause tragen als schöne Definition der proportionalen Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist Gleichheit unter den Bedingungen von Ungleichheit. Und damit stellt sich natürlich eine Folgefrage. Welche Ungleichheiten müssen denn beim Verteilen oder beim Lohngeben berücksichtigt werden? Dass natürliche Ungleichheiten wie die Körperfläche beim Verteilen von Stoff berücksichtigt wird, das leuchtet ein. Dass unterschiedliche Arbeitsleistung einen unterschiedlichen Lohn verdient, ebenfalls. Aber stellen Sie sich vor, jemand behauptet, dass es ungerecht sei, dass auch Frauen wählen dürfen, weil dann nämlich unterschiedliches Frauen und Männer gleich behandelt werden. Bis ins 19. Jahrhundert hinein war das unstrittig. War unstrittig, dass eine unterschiedliche Geschlechtszugehörigkeit bei der Gewährung des Wahlrechts berücksichtigt werden muss. Heute wäre das jedenfalls keine Forderung, die die Wahlchancen einer Partei wesentlich erhöhen würde. Und da merken Sie, es ist im Einzelfall strittig, welche Unterschiede berücksichtigt werden müssen, wenn es um die Herstellung von Gleichheit unter den Bedingungen von Ungleichheit, um Gerechtigkeit geht. Brauchen wir eine Quotenregel, sodass Minderheiten bei Bewerbungsverfahren bevorzugt werden, oder müssen Frauen und Männer gleich behandelt werden oder andere Minderheiten? Und da merken Sie, wir mögen uns etwas vom Text entfernt haben, aber wir sind nah an der Wirklichkeit mit unseren Überlegungen. Wie gesagt, die Studierenden unter Ihnen haben jetzt etwas zum Aufschreiben. Gerechtigkeit ist Gleichheit unter den Bedingungen von Ungleichheit. Und wir Übrigen, und die Studierenden natürlich auch, haben verstanden, warum wir ein Unbehagen beim Hören und Lesen dieses Textes empfinden. Hier wird gleich behandelt, was doch eklatant unterschiedlich ist. Das Verhalten des Weinbergbesitzers setzt voraus, dass es egal, dass es gleich ist, ob jemand 11 Stunden in der Hitze oder 1 Stunde in der Abendkühle arbeitet. Alle kriegen dasselbe. Nun gibt es in der theologischen Literatur viele Versuche zu zeigen, warum unser Unbehagen ungerechtfertigt ist und warum das Verhalten des Herrn wohlverstandener Gerechtigkeit doch nicht widerspricht. Beliebt ist beispielsweise die Auskunft, dass 1 Silbergroschen eben der damalige Lebensunterhalt eines Arbeiters samt seiner Familie gewesen sei und der Herr eben jedem seinen Lebensunterhalt gibt, eben das tägliche Brot, das im Vaterunser erbeten wird. Aber das steht da nicht. Man hätte sich ja vorstellen können, dass der Herr den meuternden Arbeitern sagt: Seht mal, ich gebe jedem nicht nach der Arbeitsleistung, sondern nach seinen Bedürfnissen. Das wäre dann so eine kirchentagstaugliche Auskunft gewesen, mit der man aber die Pointe des Gleichnisses vollkommen versemmelt. Denn der Herr begründet sein Verhalten nicht mit den Bedürfnissen der Arbeiter und ihrer Familien, sondern er sagt: Ich kann mit dem, was mir gehört, machen, was ich will. Und er eröffnet eine Neiddebatte. Warum siehst du so scheel drein, wenn ich gütig bin? Genauer übersetzt und textnäher: Warum ist dein Auge bösartig, wenn ich gut bin? Das bösartige Auge. Das ist in der Tat der neidische, der scheele Blick, so übersetzt Luther. Der missgünstige Blick, der dem anderen nicht gönnt, was er hat. Aber sind die enttäuschten Arbeiter wirklich missgünstig und neidisch? Was der eine als Neid bewertet, ist für den anderen gerechte Empörung über Ungerechtigkeit. Wenn es ungerecht ist, dass die Arbeiter, die lang und hart gearbeitet haben, genauso viel bekommen wie diejenigen, die sich nur 1 Stunde und dazu in der Abendkühle angestrengt haben, ist dann nicht Empörung angebracht? Was haben diese Überlegungen eigentlich mit dem Gleichnis zu tun? Ist die Frage danach, was eigentlich Gerechtigkeit ist und wie sie sich zur Gleichheit verhält, sind das die Fragen, die Matthäus in uns wecken will? Dem Gleichnis geht eine Frage der Jünger voran, in dem Abschnitt vorher. Die Frage nämlich nach dem Lohn der Nachfolge: Werden wir belohnt werden, wenn wir im Reich Gottes, wenn wir dir nachfolgen? Diese Frage wird so beantwortet, dass die Nachfolge und das Leiden in der Nachfolge im Himmelreich belohnt werden, so sagt Jesus nach Matthäus auf diese Frage. Und dann kommt ein rätselhafter Zusatz: Da werden die Ersten die Letzten und die Letzten die Ersten sein. Und dann, auf diesen Satz hin, kommt unser Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Und dieses Gleichnis endet mit den Worten: So werden die Ersten die Letzten und die Letzten die Ersten sein. Matthäus sagt also doch ziemlich klar, worauf er hinaus will. Er will erläutern, warum und wie die Ersten die Letzten sein werden, und zwar nicht irgendwann jetzt, sondern im Reich Gottes. Und das Gleichnis wird eingeleitet mit den Worten: Das Reich Gottes ist wie der Herr eines Weinbergs. So, will Matthäus sagen, geht es im Reich Gottes zu. Darauf zielt das Gleichnis ab. die Erläuterung der Gesetzmäßigkeiten des Handelns Gottes. Und wir merken, und wir sollen merken, gerecht im Sinne der Gleichheit unter den Bedingungen der Ungleichheit geht es im Reich Gottes und im Handeln Gottes nicht zu. Und zwar nicht aus Versehen, sondern programmatisch nicht. Es werden nicht die zuerst Gekommenen zuerst bedient. Es werden auch nicht die Leistungsträger belohnt. Die Ersten werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Aber das bedeutet auch nicht, so erklärt eben Matthäus mit dem Gleichnis, dass die Letzten besser gestellt werden als die Ersten. Sondern es kommt nicht darauf an, ob jemand Erster oder Letzter ist. Die Unterschiede, die eine unterschiedliche Behandlung notwendig machen, fallen weg. Sie spielen keine Rolle mehr. Gerechtigkeit ist Gleichheit unter den Bedingungen berücksichtigungsfähiger Ungleichheit. Wo keine Ungleichheiten sind, wo keine Ungleichheiten zu berücksichtigen sind, da ist Gerechtigkeit dasselbe wie Gleichheit. Wo alle Menschen gleich sind, ist es gerecht, wenn alle dasselbe bekommen. Gibt es das, dass die Unterschiede zwischen den Menschen aufhören? Oder dass sie unwichtig werden, sodass sie nicht mehr berücksichtigt werden müssen, wenn es um das Verteilen von Wohltaten geht? Wann werden die Unterschiede zwischen Menschen so nebensächlich, dass sie nicht mehr dazu führen, dass wir Menschen unterschiedlich behandeln? Dafür gibt es Beispiele. Stellen Sie sich vor, Sie hätten mehrere Kinder. Vielleicht sind sie alle gleich. Vermutlich aber sind die Kinder sehr unterschiedlich. Unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche Bedürfnisse. Und so Pi mal Daumen behandeln sie die Kinder auch unterschiedlich. Aber streng genommen spielen diese Unterschiede zwischen den Kindern für sie als Elternteil keine Rolle. Sie lieben sie alle. Und zwar irgendwie gleichermaßen, gerade weil sie so unterschiedlich sind. Aber sie lieben sie alle mit gleichem Maß. Also die Liebe ist in gewisser Weise ungerecht. Die Liebe berücksichtigt die Unterschiede nicht, sondern liebt alle in ihrer Besonderheit, aber im gleichen Maße. Und das merken Sie auch daran, dass wir selten nachvollziehen können, warum ein Mensch den anderen liebt. Auch jemand, den wir für einen Komplettdussel halten, hat seinen Lebensmenschen, der an ihm hängt. Denn bei der Liebe geht es nicht um Leistungen oder besondere Qualitäten oder große Taten, sondern wer wirklich liebt, der zielt auf die Person jenseits ihrer Werke und Leistungen und Qualitäten. Wir wollen ihn oder sie, aber nicht die Schönheit oder den Reichtum oder die Intelligenz lieben. Der Liebe geht es nicht um Äußerlichkeiten, sagen wir dann, sondern in der Liebe geht es um den Menschen selbst, um die Person. Noch einmal eine Definition. Also, Liebe ist die Wertschätzung der Person jenseits ihrer Leistungen und ihrer Qualitäten. Wer mehrere Kinder hat, liebt sie unabhängig davon, ob sie jung oder Mädchen oder klug oder musikalisch sind. All das ist schön und gut. Und ist auch wichtig, aber wir lieben nicht die Weiblichkeit oder die Klugheit oder die Musikalität unserer Kinder, sondern wir lieben unsere Kinder, Punkt. Und die eigentlich alle gleich. Und jetzt können Sie mir lauter Gegenbeispiele aufzählen, wo Kinder nicht so geliebt werden. Aber darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass Kinder erwarten, genau so, nämlich bedingungslos geliebt zu werden. Und dass Eltern sich selbst unter den Anspruch stellen, bedingungslos zu lieben. Das geht mal besser und mal schlechter. Aber das zeigt, Liebe hat keine Bedingungen. Selbst wenn sie vielfach und meinethalben auch meistens unter Menschen doch immer irgendwo unter Bedingungen steht. Da die wahre Liebe, sagen wir dann, die Liebe, wie sie sein sollte, dürfte eigentlich keine Bedingungen haben, sondern müsste bedingungslos sein und daher alle Geliebten gleich lieben. Und genau darum sollen wir nach der Bergpredigt auch unsere Feinde lieben. Das ist die Liebe, die bedingungslose Liebe. Unsere menschliche Liebe geht immer wieder in Gerechtigkeit über. Sie orientiert sich an Unterschieden, die wir an den Menschen wahrnehmen. Wir lieben dann mehr oder weniger oder gar nicht, je nachdem, wie die Menschen, denen wir begegnen, sind. Das ist Gerechtigkeit. Aber wahre Liebe wäre anders. Sie wäre nicht ungerecht, aber sie wäre höher als Gerechtigkeit. Die wahre Liebe liebt jenseits ungleicher Bedingungen. Sie liebt eben, wie gesagt, sogar den Feind. Und das sagt dieses Gleichnis. Gerechtigkeit ist klasse, keine Frage. Wenn alle Menschen behandelt und so geschätzt werden, wie sie das verdienen. Aber die Gerechtigkeit steht nicht einfach der Ungerechtigkeit gegenüber, sondern es gibt etwas Drittes jenseits von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Es gibt sozusagen eine höhere Gerechtigkeit, in der die Ungleichen gleich behandelt werden, weil die Ungleichen gleichermaßen geliebt werden. Der Weinbergbesitzer als Weinbergbesitzer ist ungerecht. Aber der Weinbergbesitzer ist zugleich ein Gleichnis des Reiches Gottes, denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Die Liebe Gottes ist anders als die durchschnittliche menschliche Liebe und anders als die menschliche Gerechtigkeit. Die Liebe Gottes misst nicht und zählt nicht und rechnet nicht und vergleicht nicht, sondern sie liebt die Person jenseits dessen, was messbar und zählbar und berechenbar ist. Der Weinbergbesitzer, so wie er hier beschrieben wird, orientiert sich nicht am Maßstab der Gerechtigkeit. Dann würde er jedem geben, wie er es verdient. Er ist aber auch nicht einfach ungerecht, sondern er ist eben ein Gleichnis des Reiches Gottes. Er orientiert sich am Maßstab der Liebe, die die Person jenseits ihrer Leistungen und Qualitäten wahrnimmt und liebt. Noch eine Definition zum Nachhausetragen: Liebe ist die höhere Gerechtigkeit. Unsere Liebe ist unvollkommen, weil wir immer noch Unterschiede machen und gar nicht anders können, als das zu tun. Wir sind gerecht, wenn es gut geht. Keine Frage, Gerechtigkeit ist schon ganz prima. Aber die Liebe, die den Wert nicht auf Leistung, Qualität und Arbeit gründet, diese Liebe ist unendlich viel mehr. Wo es vorkommt, dass wir mehr als gerecht sind, wenn wir wirklich lieben, dann werden wir, wie der Weinbergbesitzer, zu Gleichnissen des Reiches Gottes. Zu Gleichnissen wohlgemerkt. Zum unvollkommenen Vorschein des Reiches Gottes. Und Reich Gottes ist genau dies, dass wir uns bedingungslos geliebt wissen und dass wir bedingungslos lieben. Und wenn wir das bedenken, dann verstehen wir den Vers des Lukas-Evangeliums. Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wenn wir lieben, wenn wir bedingungslos geliebt werden und bedingungslos lieben, dann ist das Reich Gottes mitten unter uns gegenwärtig. Das ist selten. Das ist ein Wunder. Aber es kommt vor. Und die Liebe Gottes, die höher ist als alle Gerechtigkeit, die bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.